Herzlich willkommen zur 23. Folge des I Need a Hero Podcast. Mein Name ist Sven Fritze und normalerweise sitzt mir ja hier jetzt Thorsten Kröber gegenüber. Der ist aber heute nicht da und mir gegenüber sitzt Kerstin Bodensee-Kleine. Kerstin ist Psychologin, hat mit mir damals zusammen in Bielefeld studiert, hat eine Ausbildung im systemischen Bereich, im lösungsfokussierten Bereich, ist nebenbei noch Business Coach und hat das Projekt Flowtando gegründet. Und ja, Kerstin, ich freue mich sehr, dass du heute da bist.
Dankeschön. Danke für die schöne Anmoderation, Sven. Gerne. Und auch, dass du mich gefragt hast, herzukommen. Das war für mich echt eine große Ehre. Wir haben ja damals zusammen studiert und es ist total spannend zu sehen, wo du jetzt deinen Weg gemacht hast, wo ich jetzt meinen Weg gemacht habe. Ich glaube, wenn man uns damals vor 5, 6 Jahren gefragt hätte, hätten wir nicht gedacht, dass wir zusammen irgendwann mal einen Podcast aufnehmen.
Nee, wahrscheinlich nicht. Und da hast du auch schon gut das Thema des Podcasts anmoderiert, denn heute geht es darum, um das Thema, den eigenen Weg im Leben zu finden. Und da habe ich dich als Podcast-Gast ausgewählt, weil du ja das Projekt Flowtando gegründet hast. Vielleicht möchtest du da direkt zu Beginn mal das ein oder andere Wort drüber verlieren.
Ja, super, gerne. Das Flowtando ist unsere Tanz-, Yoga- und Coaching-Schule oder Studio, je nachdem, wie man es nennen möchte. Und ist ein Herzensprojekt von mir, was vor 2 Jahren entstanden ist, aus der Idee zunächst einfach mal Tanzen und Coaching miteinander zu verbinden. Ich habe ja Psychologie studiert mit dir, wie du damals oder wie du gerade erzählt hast. Und damals war mein ganz klassischer Weg, ich werde irgendwann mal Psychotherapeutin. Es ist alles anders gekommen, wie ich es mir gedacht habe. Dazu komme ich später. Aber vor 2 Jahren kam dann die Idee bei mir an, hey, ich tanze super gerne, ich habe die ganze Zeit in der Tanzschule als Tanzlehrerin gearbeitet und ich coache super gerne. Und warum können wir das nicht vielleicht miteinander verbinden? Die Idee, die ich damals hatte, war, morgens einfach einen Raum zu haben, wo ich coachen kann, abends eine Tanzschule zu haben. Und mittlerweile ist Yoga auch noch mit dazu gekommen. Also in ganz kurz ist einfach ein Studio, wo wir Yoga-Angebote haben, wo wir Tanzangebote haben, aber auch Angebote zum Coaching und der Persönlichkeitsentwicklung. Und so ein bisschen der gemeinsame Nenner aller dieser 3 Sachen ist, dass wir einen Ort schaffen wollen, wo Menschen Leichtigkeit erleben, wo Menschen mal ihren Alltag vergessen können, wo sie Kraft tanken können, wo sie Spaß und Freude tanken können. Und das ist ja bei jedem anders. Ja? Der eine macht das durch das Tanzen, der andere braucht einen Yogakurs und andere wiederum brauchen vielleicht ein Coaching. Und das ist der gemeinsame Nenner, Menschen in ihre Leichtigkeit zu bringen.
Was mich damals sehr abgeholt hat, als wir darüber gesprochen haben, da habe ich dir erzählt von unserem Verein und habe dir ja erzählt, dass das Thema Norm- und Werterahmen bei uns eine total große Rolle spielt, wo wir ja sehr viel Wert drauf legen, dass man schaut, nach welchen Werten leben wir in der Gemeinschaft zusammen, was sind unsere Normen, die wir haben und wie können wir ja eine Gesellschaft oder auch einen Ort schaffen, an dem jeder und jede so sein kann, wie er oder sie sein möchte. Und das habe ich damals, als du mir das erzählt hast, bei Flowtando auch sehr, sehr, sehr gefühlt. Wie würdest du euren Norm- und Werterahmen bei euch im Projekt, ich nenne es jetzt mal Projekt, ist das okay?
Ja, Projekt, Studio,
ja, wie bei du euch möchtest. Im Projekt bezeichnen oder Studio?
Ja, total schön. Also dieser Gedanke, den du sagst, dass Menschen einfach sein können, wie sie sind. Ich glaube, das ist schon mal ein Riesenpunkt, den ich mir gewünscht habe. Ich komme ja aus dem Tanzbereich, aus dem Salsa, Bachata, Kizomba-Bereich, für die, die das vielleicht ein bisschen kennen. Und ich habe damals oft die Erfahrung gemacht, du kannst dich eben nicht so fühlen, wie du bist. Ne? Es ist ein Bereich, wenn du jetzt Normen und Werte ansprichst, der ganz klare Normen vielleicht auch eine Zeit lang hatte, wo es viel auch um Aussehen ging, um Performance. Und ich wusste, ich und auch viele andere Frauen und wahrscheinlich auch Männer hatten oft damit zu kämpfen, dieses Gefühl, bin ich gut genug. Und was denken die anderen von mir, wenn ich das irgendwie hier tanze? Und ich wollte ganz spezifisch bei uns im Studio eine Atmosphäre haben, wo jeder merkt, ey, Tanzen ist ein Geschenk für dich, für deinen Körper. Es geht nicht darum, was die anderen davon denken, sondern es geht darum, dass du in Verbindung mit dir kommst. In Verbindung mit dem Körper, in Verbindung mit der Musik und wenn du mit dem Partner tanzt, auch in Verbindung mit ihm oder ihr, je nachdem. Und das ist halt eins unserer Werte, ne? Dass Menschen sich wirklich wohlfühlen können, so wie sie sind.
Finde ich sehr, sehr spannend. Du hast ja gesagt, ne, da in Kontakt mit dem eigenen Körper kommen, in Kontakt mit der Musik kommen. Wir werden auch gleich bestimmt nochmal auf das Thema eingehen, aber du weißt ja auch von mir, dass ich ja großer Fan von den 5 Rhythmen von Gabriel Ross bin, wo es ja eher darum geht.
Wann machst du einen Workshop bei uns?
Boah, ich weiß noch nicht, ob ich mich schon so bereit fühle. Also ich habe ja schon Workshops zum Thema 5 Rhythmen im kleineren Kreis, auch hier bei uns im Verein und so geleitet. Gib mir noch ein bisschen Zeit und dann traue ich mich auch vor richtigen Tänzerinnen und Tänzern so einen Workshop zu geben.
Also demnächst im Flowtando Sven Fritze mit dem 5 Rhythmen.
Ja, das kann sein. Und da habe ich gemerkt, dass ich jemand bin, der eigentlich gar nicht so sehr den Zugang hat zu meinem Körper. Ich bin jemand, der sehr, sehr auf der Kopfebene unterwegs ist, sehr, sehr im Denken verhaftet ist und mir das natürlich auch manchmal einen Zugang zu den Emotionen, die ich habe, blockiert. Und dass, wenn ich jetzt, ich sag mal, 5 Rhythmen sind auch bekannt unter der Welle, also die Welle zu tanzen, das sind ja 5 verschiedene Phasen und wo auch, ne, Gefühle und verschiedene Kontakte zwischenstehen. Und dann merke ich, dass ich gerade, wenn ich eine gute Session hatte oder einen guten Tanz, und es wird ja gesagt, tanze den Tanz deines Lebens, dass ich anders da rauskomme, als ich reingegangen bin. Also man steigt niemals zweimal in den gleichen Fluss sozusagen. Und da würde ich dir gerne nochmal, bevor wir dann auch wirklich richtig einsteigen in das Thema, was war, ist dein Weg, direkt mal fragen. Wenn wir von der von der Dreigeteiltheit im Grunde unseres Ichs ausgehen, dass wir einen Körper haben, dass wir einen Geist haben, ob dass wir auch noch eine gewisse Seele oder was Spirituelles haben. Was denkst du, wie verändert dich da das Tanzen? Was macht das?
Ja, voll die spannende Frage. Ich glaube, das Tanzen war auch bei mir ein Mittel, um mit mir in Verbindung zu kommen. Und das kann auch Yoga sein. Bei mir war es halt einfach aus meiner Kultur. Ich komme ja ursprünglich aus Kolumbien, falls sich die Zuhörer schon fragen, was das für ein Akzent ist. Trotz deutschen Namens, ich komme aus Kolumbien. Und ich habe einfach von meinem Leben gern schon immer getanzt. Und ich habe immer gemerkt, dass wenn ich tanze, ich danach bessere Laune habe. Ja? Vor allen Dingen, wenn ich dann tanze um meinetwillen und nicht dieses Performance-Tanzen, was dann sich bei mir auch irgendwann mal entwickelt hat. Und ich glaube, dafür ist das Tanzen gut, weil dadurch, dass du halt, du hast einen gewissen Rahmen, du hast ja irgendeine Musik, die dich leitet, im Salsa, Bachata, Kizomba hast du ja auch gewisse Grundschritte, die dich leiten, das heißt, du hast einen Rahmen, in dem du dich bewegst und gleichzeitig kannst du in diesem Rahmen deine Freiheit spüren, deine Individualität, deine Identität rausbringen. Und das sind Momente, wenn ich wirklich gut drauf bin, und das ist meistens, wenn ich nicht dran denke, wie sehe ich gerade aus und was sagen die anderen über mich, dann komme ich raus und fühle mich mit mir verbunden, fühle mich mit mir eins, so als würden vielleicht so Seele, Spiritualität, ne, Geist und Körper zusammenkommen. Und ich kenne das von mir auch, ich bin auch ein Mensch, der sehr, sehr viel im Denken ist, die sich immer viele Gedanken macht. Und das ist das Spannende, beim Tanzen mache ich das nicht. Wenn ich es schaffe, dann abzuschalten, dann ist es so ein bisschen wie so eine in der Trance, wo du gerätst und du dir keine Gedanken machst. Und ich glaube, das ist ein Zustand, den sehr wenige Menschen kennen. Ja? Deswegen meditieren manche Menschen. Und ich finde, Tanzen ist wie Meditation, nur mit einem Takt, mit einer Musik.
Ja, alles ist jetzt, alles ist im Hier. Und das merkt man im Grunde vielleicht in dem Moment, wo man alle anderen Sachen losgelassen hat.
Ja, absolut.
Ja, lass uns mal zum Thema des Podcasts kommen. Wir haben ja gesagt, es soll heute darum gehen, wie man seinen eigenen Weg im Leben finden kann. Da würde ich dich einfach mal fragen, was war denn bisher so dein Weg und auf welchem Weg bist du auch gerade?
Ja, super spannend. Wie weit darf ich ausholen, Sven?
Also ich habe dir ja schon vor der Sendung gesagt, dass wir hier niemanden muten. Also wir sind jetzt nicht irgendwie in den USA, wo der Präsident gemutet wird zwischendurch in seiner Rede, sondern du hast halt die Zeit, die du brauchst.
Ja, also ich glaube, wenn man sich der Frage stellt, was ist mein Weg, ist es hilfreich, in die Vergangenheit zu gehen, in die Familiengeschichte, in die Prägungen, die uns mitbegleiten. Ich habe es ja erzählt, ich habe eine Ausbildung in systemischer Beratung, und in der systemischen Beratung geht es viel auch darum, oder systemisches Denken, zu schauen, wie beeinflusst uns die Strukturen, in denen wir sind. Und wenn ich jetzt ganz weit, sage ich mal, zurückgucke, wo ist mein Weg, komme ich aus einer Familie, die sehr stark religiös geprägt ist. Das habe ich dir auch schon mal erzählt. Mein Vater ist freikirchlicher Pastor gewesen, ein Baptist, mit einer ganz, ganz klaren Haltung zum Leben, zu wie ich als Frau zu sein habe. Und ich bin in diese Gemeinschaft aufgewachsen, und hättest du mich mit 14, 15 kennengelernt, ich war Hardcore-Christin, ja, also witzigerweise fällt mir das gerade ein, was war mein Weg? Mit 14 und 15 wollte ich Missionarin werden. Ja? Also ich wollte, so klassisch und vielleicht politisch inkorrekt es klingt, Französisch lernen und nach Afrika, ja, um da den armen Leuten dann halt die Botschaft von Jesus näher zu bringen. Also das war mein Weg mit 15. Da wollte ich hin. Und wie es so ist, ich bin natürlich nicht nur von meiner Familie geprägt worden, sondern zum Beispiel auch von Lehrern, von meiner Schule. Und es gab einen Lehrer in meinem Religionsunterricht, der begriffen hat, hey, dieses Mädchen, die hat viel Ahnung, ich kam ja an mit meinem geballten Bibelwissen, ne, von meinem Papa, die hat viel Ahnung, und statt auf mir rumzuhaken, wie es vielleicht andere Leute gemacht haben oder frühere Religionslehrer, hat er das gewertschätzt und hat mir einfach spannende Fragen gestellt. Ja, und hat mich einfach in meinem Glauben sehr herausgefordert. Ich weiß noch, ich hatte dann Religion nicht als Leistungskurs, aber als viertes Abifach. Und dann haben wir synoptische Vergleiche gemacht. Das heißt, wir haben verglichen, wie eine Geschichte, zum Beispiel die Auferstehung Jesu im Matthäus, Markus, Lukas und Johannes-Evangelium, und dann zu merken, boah, das sind so krasse Unterschiede. Und ich kam aber aus einer Gemeinschaft, die gesagt hat, die Bibel ist das Wort Gottes und es ist vollkommen richtig und sie widerspricht sich nicht. Und dann mache ich solche synoptische Vergleiche und merke, naja, sie widerspricht sich schon. Ja, also das können wir jetzt gerade nicht von der Hand weisen. Und das war so der erste Moment, wo ich angefangen habe, mit meinem Glauben zu hadern und die Dinge in Frage zu stellen. Und ich glaube, das ist eins der Dinge, die ich in meinem Leben vielleicht gut hinbekommen habe, ist, Dinge nicht immer für wahre Münze zu nehmen. Und da habe ich angefangen zu denken, ist das denn so wirklich, wie mir das die Kirche beigebracht hat? Ja, ich habe es hinterfragt und ich bin dann damals tatsächlich aus der Gemeinde ausgetreten, eine Zeit lang, was für meinen Vater richtig schlimm war. Und
ganz wie alt warst du damals?
18. Ja, 18. War auch kurz, bevor ich meinen allerersten Freund hatte. Vielleicht hat das auch ein bisschen damit zu tun.
Hormone sind in dem Alter sehr stark. Also
auf jeden Fall. Es hatte auf jeden Fall viele Faktoren und ich bin da raus. Und ich bin raus und habe Gott damals gesagt, Gott, wenn es dich gibt, so wie die es mir sagen, dann musst du dich mir greifbar machen, sodass ich das wirklich verstehe, und bis dahin bin ich weg. Ja, also das ist vielleicht ein bisschen krasser Umgang mit Gott, aber so, ich war erstmal raus und somit war auch erstmal dieser Weg raus, dass ich Missionarin werde. Ne? Und dann wusste ich erstmal ganz lange nicht, was ich nach dem Abi werden wollte. Ich bin dann erstmal nach England gegangen, habe da ein Auslandssemester gemacht und habe überlegt, was studiere ich, Pädagogik oder Psychologie oder Theologie dann doch. Habe mich dann letztendlich irgendwann mal für Psychologie entschieden und dann mit ganz klar der Idee, ich werde Psychotherapeutin. Das ist ja das, was wir alle werden wollten, als wir angefangen haben zu studieren. Und wie es denn so kam, als ich nach Bielefeld kam, habe ich angefangen zu tanzen. Das habe ich vorher nicht so viel, weil das in meinem Glaubenskontext so ein bisschen verpönt war. Das war so ein bisschen zu sexy und zu sündhaft. Und ich war aber ja raus, also konnte ich mich ja ausprobieren und bin dann total in diese Salsa-Szene reingekommen und habe gemerkt, mir macht das unheimlich viel Spaß. Und ich habe einfach ganz, ganz viel Zeit und Energie investiert. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Ich weiß noch, die ersten Semester haben alle gedacht, ich werde niemals mein Studium schaffen, weil ich ständig auf Salsa-Partys war. Ne? Mhm. Ich war einfach morgens nie bei irgendwelchen Seminaren, weil ich abends tanzen war und es einfach mir, also ich war müde, ich bin eh immer eingeschlafen.
Weißt du, was eine meiner Erinnerungen ist, die ich an unsere gemeinsame Studienzeit habe, abseits von irgendwelchen WG-Partys jetzt? Da haben wir beide in einer Bib zusammengesessen und haben zusammen gelernt, damals noch mit Laura.
Ja.
Und ich weiß noch, wie du vor deinem Laptop eingeschlafen bist, auf so einer Couch.
Ach, wie witzig. Nee, das kann ich mich gar nicht erinnern.
Ja,
ich war einfach viel tanzen. Und ich habe selber nicht dran geglaubt, dass ich Psychologie schaffen werde. Also ich bin auch mit dem Glaubenssatz vielleicht so gekommen, das ist eh viel zu schwer für mich. Und ich habe gerade irgendwie Statistik nie wirklich gepeilt und dann auch noch hier Physio bei Markovic. Gott, ich habe echt nichts verstanden, was er gesagt hat. Ich weiß, ich war damals bei einer Beratung, bei studentischen Beratung, ich habe dem Typen gesagt, ich werde das nicht schaffen. So, die sind alle viel schlauer als ich. Ne? Und dann meinte er nur so, das denken alle, Kerstin, das denken alle, und warte ab. Und auch ich habe damals Markovic nicht verstanden. Der war witzigerweise auch aus Bielefeld. Und ich habe es irgendwie geschafft. Ich habe meinen Sturm tatsächlich geschafft gehabt, aber habe halt viel getanzt immer nebenbei. Habe aber niemals gedacht, niemals ever, dass ich jemals so gut sein würde oder wäre, dass ich damit irgendwie meinen Lebensunterhalt verdienen kann. Und wie kam es eigentlich? Also ich habe dann, ich wollte eigentlich Therapeutin werden. Ich habe irgendwann mal dann von lösungsfokussierter Beratung gehört. Und zwar hatte ich einen Aushang gesehen, wo die Leute gesucht haben, mit denen die Beratung machen können, kostenlos von Leuten, die gerade in der Ausbildung waren und das üben wollten. Und ich dachte so, oh, ich habe immer irgendwelche Probleme und Fragen, die ich mir stelle, nutze ich das doch mal für mich. Und habe dann da gemerkt, als Klientin, dass ich lösungsfokussierte Beratung total cool finde. Diesen Aspekt von, wir gucken jetzt nicht, was alles irgendwie schiefgegangen ist in deiner Kindheit und woher das alles kommt, sondern wir gucken, was willst du, wo willst du hin und wie erreichen wir das jetzt. Ne? Das hat mich total geprägt und deswegen habe ich dann die Ausbildung auch begonnen zur lösungsfokussierten Beraterin.
Was und, sehr kognitiv ist, ne?
Das stimmt. Das stimmt, ja. Es ist auch sehr sprachlich. Also die Methoden von lösungsfokussierter Beratung sind ja sehr sprachlich. Und das war aber der erste Moment, wo ich in Frage gestellt habe, werde ich wirklich Psychotherapeutin und mache ich wirklich Verhaltenstherapie oder Tiefenpsychologie, weil mir etwas auf den Weg gekommen ist, wo ich so dachte, boah, das passt eigentlich viel besser zu mir. Und dieser Ansatz, den mag ich einfach viel mehr. Und ich wollte trotzdem Psychologin werden. Also das war dann trotzdem der Plan oder Psychotherapeutin. Ich habe nebenbei die ganze Zeit in einer Tanzschule gearbeitet als Tanzlehrerin. Und irgendwann mal hat dann dieser Tanzlehrer gesagt, Kerstin, ich werde die Tanzschule schließen. Ja? Es war auch der Tanzlehrer, der mich ausgebildet hat in Salsa, den ich sehr viel zu verdanken habe und auf den ich sehr aufgeschaut habe. Und zu wissen, okay, er hört jetzt auf und macht alleine weiter, das war für mich erstmal wirklich ein kleiner Weltuntergang. Weil diese Tanzschule, wo ich war, ich habe mich so zugehörig gefühlt und ich mochte meinen Platz als rechte Hand, sage ich mal, die, ja, die vielleicht da ist, aber halt nicht Verantwortung hat. Und er hat gesagt, so, ich schließe und ich weiß nicht, was du machst. Und dann haben halt ganz viele meiner Tanzschüler gesagt, boah, Kerstin, mach doch irgendwie weiter, mach doch irgendwie weiter. Und da kam zum ersten Mal die Idee, boah, was, wenn ich vielleicht irgendwie wirklich weitermache und ja, irgendwas Kleines suche. Und ich hatte eigentlich was ganz, ganz Kleines gesucht, nur so einen ganz kleinen Raum, den ich überblicken kann, 500 Euro vielleicht im Monat und ich habe diesen Raum einfach nicht gefunden. Long story short, wir haben dann irgendwann mal diesen Raum gefunden, wo wir jetzt sind und das war eine frühere Yogaschule und die Yogalehrerin hatte dann gesagt, Kerstin, übernimm doch einfach weiter die Yogalehrer, die hier sind. Ja. Und die wollen weitermachen und die Kundschaft ist auch da und ich war irgendwie so ein bisschen naiv, wie ich manchmal bin, denke so, ja, Yoga ist auch nett, ja, machen wir alles drei, Yoga, Tanzen und Coaching. Und so haben wir es dann halt angefangen und das Spannende an dieser ganzen Geschichte ist für mich, dass ich niemals gedacht hätte, dass ich irgendwann mal eine Tanzschule haben werde, sondern dass das eigentlich daher rührte, dass ich einfach ständig Dinge gemacht habe, die mir Spaß und Freude gemacht haben und sich daraus dann Möglichkeiten gefunden haben. Ja? Wenn ich jetzt zurückblicke, wie ich damals war, ich weiß noch, ich habe mir oft Vorwürfe gemacht als junge Studentin, dass ich nicht so viel lerne wie die anderen, dass ich nicht so diszipliniert bin und die haben immer alle Vorlesungen vor und nach bearbeitet und ich bin immer nur tanzen. Ja? Und ich habe mir immer Vorwürfe deswegen gemacht. Ich habe es dann irgendwie dann doch geschafft, aufgrund der, ich hatte Nora und Luisa, die einfach diese Leute waren, die immer alles vor- und nachbereitet haben und dann konnte ich es einfach nutzen.
Also ich hatte Gott sei Dank auch diese Leute und ich finde, wir können diese Stelle des Podcasts auf jeden Fall nochmal nutzen, um
ohne uns bei all den
danke, um uns bei all den Kommilitonen zu danken, die uns irgendwie durch dieses Studium durchgezogen haben.
Absolut.
Also, ja, vielen, vielen Dank.
Ja, absolut. Und ich hatte immer ein schlechtes Gewissen. Ja, das ist ja spannend. Ich hatte immer ein schlechtes Gewissen und jetzt zurückblickend würde ich diese 18-Jährigen sagen, oder 20, wann ich angefangen habe, ja, genau, mach diese Dinge, die dir so viel Spaß machen, denn das ist das, was dich später durchträgt. Und hätte ich nicht so viel getanzt im Studium, wäre ich natürlich auch nicht so gut geworden, hätte gar nicht diese Möglichkeit gehabt, das hier zu machen, was ich mache, nämlich Tanzen mit Psychologie zu verbinden. Ne? Das ging nur, weil ich in der Zeit wirklich auch das gemacht habe, obwohl ich in vielleicht auch in Strukturen war, wo ich gedacht habe, boah, eigentlich müsste ich doch jetzt wie alle anderen die ganze Zeit alles nachbearbeiten.
Und ich muss sagen, das fühle ich total. Also,
da sind wir echt ähnlich.
Ja, da sind wir uns sehr, sehr ähnlich. Ich meine, ich habe während des Studiums jetzt nicht die ganze Zeit getanzt, aber ich habe halt in dem Zeitpunkt die Erlebnispädagogik-Ausbildung gemacht, direkt im ersten Semester und war dann nur auf Teamtrainings. Ich war halt die ganze Zeit auf irgendwelchen Teamtrainings und habe so gemerkt, boah, klar, ich muss dieses Studium machen und es ist auch irgendwie interessant, aber es gibt mir nicht das, was ich eigentlich haben möchte. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe bei den ganzen Leuten, die haben im ersten Semester angefangen, Psychologie zu studieren, mit einem großen Ziel, Selbsterkenntnis über sich selber zu finden und irgendwie mehr zu sich selbst zu kommen. Mhm. Und da habe ich einige, muss ich sagen, traurige Geschichten auch wahrgenommen. Also wirklich auch tolle Menschen, die ja sehr, sehr sharp waren, die sehr, sehr offen waren, die sehr, sehr gefühlvoll waren, die auch körperlich in Shape waren, sage ich jetzt mal, die nach Ende des Masters körperlich nicht mehr in Shape waren, die total stumpf geworden sind und einfach nur, das muss ich noch ausarbeiten und das muss ich noch machen und das, die sich verloren haben und die diese Erkenntnis, glaube ich, nicht gefunden haben. Und da muss ich auch ganz ehrlich der Ausbildung von Psychologen einen großen, großen Vorwurf machen. Das finde ich, dass
absolut
das Thema Selbsterkenntnis, mit dem die Leute da reingehen, so gering ist und dass es dann ganz, ganz viel darum geht, wie werden Fragebögen erstellt, wie kannst du diese Fragebögen statistisch auswerten. So ein paar Sachen sind ja interessant, ne? Wie funktioniert das Gehirn und wie funktioniert Lernen und was sind Emotionen, aber auch das Thema Emotion und Kognition, was wir ja bereits im ersten Semester hatten, war bei weitem, ich bin mit keiner meiner Emotionen da in Kontakt gekommen. Wieso nicht? So, wieso wird diese Chance nicht genutzt? Und ich meine, klar, ne, wir wollen eine Naturwissenschaft sein. Du machst ja auch deinen Bachelor of Science. So, das hat auch schon seine Daseinsberechtigung, aber warum wird da nicht wenigstens ein Seminar angeboten, wo gesagt wird, ey, komm, wir bringen euch in Kontakt mit euch selbst parallel zu diesen Workshops.
Voll spannend. Was ich auch so spannend fand, war, deswegen habe ich überhaupt die lösungsfokussierte Beratung angefangen, die Ausbildung, dass wir gar keinen Kontakt haben zu, also die meisten, die anfangen, Psychologie zu studieren, wollen ja Psychotherapeuten, Psychologen werden, mit Menschen arbeiten, aber wir lernen keine Gesprächsführung. Und ich habe mir irgendwann mal gedacht, ich sollte vielleicht mal so eine Ausbildung machen, um zu merken, ist das überhaupt was für mich, ja? Oder werde ich danach sagen, boah, keinen Bock, irgendwie 5 Stunden einen Klient nach dem anderen zu haben, ne? Und ich habe dann herausgefunden, ich mag das, nur nicht so viel. Also ich kann nicht nur die ganze Zeit nur im 1:1 sein. Ich brauche Menschen, ich brauche einfach Gruppendynamik. Aber wir haben halt im Bachelor ein Seminar dazu gehabt und im Master ein Seminar, ein Wochenendseminar, wo wir ein bisschen Gesprächsführung gelernt haben. Wo
ich und das war nur aktives Zuhören, was so gestellt war. Das war eine Katastrophe.
Also bevor wir jetzt noch mehr in unserem Psychologiestudium bashing gehen, vielleicht was ich eigentlich damit sagen möchte, auch für Zuhörer, die sich fragen, okay, was ist denn mein Weg und Entscheidungsschwierigkeiten haben. Ey, ich fühle mit euch, ich bin richtig schlecht im Entscheiden, die mein Ehemann fragt. Also mich überfordern auch minimalsten Entscheidungen. Ja, ich musste jetzt ein Mikrofon kaufen für Videoaufnahmen. Kaufe ich jetzt das oder das? Und da bin ich wirklich 4 Stunden lang und lese mir alle Rezensionen durch und ich weiß nicht, welches scheiß Mikrofon ich kaufen muss. Entscheidungen sind schwierig, ich hasse Entscheidungen. Was mir aber trotzdem geholfen hat damals, war Dinge zu tun, die dein Herz erfüllen. Ja, das machen wir alle Menschen viel zu wenig. Dinge zu suchen, die wirklich dein Herz erfüllen, weil du am Ende des Lebens, du wirst zurückschauen und du wirst merken, scheiße, ich habe nur vielleicht gearbeitet und bin einem nachgesteckten Ziel nach dem anderen gegangen, keine Ahnung, erst Schule und dann Abi und dann Studium und dann den nächsten Job und dann die nächste Beförderung und das ist vollkommen schön, aber wenn du nicht dazwischen Dinge tust, die dein Herz erfüllen, dann wirst du nicht gelebt haben. Hm?
Und das denken ganz, ganz viele Leute, das erzähle ich auch immer den Teilnehmerinnen und Teilnehmern in meinen Workshops, dass, und das ist auch was, was ich im Studium sehr, sehr oft gehört habe oder höre ich jetzt auch mit Abiturienten, wenn ich mit denen arbeite. Ja, ich mache jetzt noch mein Abi und dann habe ich es ja geschafft, dann ist alles gut. Ich mache jetzt noch meinen Bachelor und dann ist alles gut. Ich mache noch meinen Master, dann ist alles gut. Nee, es ist doch jetzt schon alles gut. Es ist doch jetzt schon alles gut und bau dir einfach dein Leben so, dass du jetzt schon irgendwie eine Befriedigung oder eine Erfüllung erleben kannst. Nochmal ganz kurz zurück, ne? Ich meine, wir beide sind Typen, die sagen, wenn eine Situation uns nicht passt, dann müssen wir sie verändern und wollen ja auch Positives in die Welt bringen. Also ich finde, dass du ein Stück weit auch schon dein Ziel erfüllt hast, Missionarin zu werden, nur dass du das halt auf eine andere Art und Weise machst.
Ja.
Und ich weiß, dass uns viele Psychologiestudierenden tatsächlich auch zuhören in unserem Podcast. Vielleicht können wir ja mal, wenn es darum gehen sollte, in einer Lese- und Exkursionswoche oder so, die gibt's ja. Vielleicht bieten wir mal einen Workshop an. Sollen wir mal zusammen einen Workshop
geben? Mega geil. Auf jeden Fall. Guck mal, solche Sachen entstehen während des Podcasts. Ja. Du gibst mir im Workshop der 5 Rhythmen. Und wir, ja. Eine Sache will ich nochmal sagen. Ne? So sehr ich das Studium auch kritisiert habe, um vielerlei Hinsicht, was ich zum Beispiel in Bielefeld ganz gut fand, war einfach die Freiheit, die wir hatten. Ne? Und ich habe die halt einfach sehr viel genutzt. Und das heißt jetzt nicht, dass du und ich irgendwie nichts gelernt haben und irgendwie uns irgendeine Ahnung nicht durchgemogelt hätten durch Klausuren. Wir haben es ja Und dann tatsächlich ja dann auch, zumindest war es bei mir so, wenn mich Dinge interessiert haben, habe ich 100% gegeben. Klinische Psychologie fand ich richtig geil. Bona, einer meiner Lieblingsprofessoren, ne? Sozialpsychologie. Ich habe wie verrückt für diese Klausur gelernt, weil ich das auch spannend fand. Nur ich habe mir irgendwann mal gedacht, ich lerne für die Dinge, die ich wirklich spannend finde, da gebe ich 100% und die anderen Dinge waren für mich ein bisschen Mittel zum Zweck. Und natürlich, weil es so verschult ist, musst du irgendwie gucken, dass du im Bachelor trotzdem auf irgendwie deinen Schnitt kommst und irgendwie überhaupt weiterzumachen. Aber es ging mir eben halt bei mir nicht darum, ich muss einfach eine 1-0 überall haben, um sagen zu können, ich habe eine 1-0, sondern ich brauche den und den Schnitt als Mittel zum Zweck, weil ich will weiter studieren. Und weil dieses Studium wird mir später Türen öffnen und das ist cool. Und zeitgleich nehme ich mir aber den Raum, Dinge zu explorieren, die ich richtig geil finde. Und es war nicht nur Tanzen, ich habe zum Beispiel sehr viel gewaltfreie Kommunikation auch gelernt im Studium, neben dem Studium. Für viele, die es kennen, von Marsha Rosenberg, einer meiner wirklich inspirierendsten Menschen, von denen ich viel gelernt habe. GfK hat mein Leben sehr viel verändert. Und das hätte ich aber nicht so viel gelernt, wenn ich die ganze Zeit nur Statistik gelernt hätte. Hätte ich nicht. Ich hätte nicht den Raum gehabt, einfach zeitlich nicht.
Ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du machst, weil wir haben ja jetzt eben dafür plädiert, dass wir gesagt haben, bau dir dein Leben so um, dass es lustvoll ist und dass es erfüllend ist und dass du dich in deinem Herzen spürst. Aber genauso gehört da auch zu, dass man das nicht die ganze Zeit macht. Das Leben ist nicht so, das ist ja auch hier in diesem Projekt so, im Heldenverein. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt hier den ganzen Tag durch dieses Unternehmen laufe und denke, oh mein Gott, wie schön, wir helfen Kindern und Jugendlichen, sondern es geht dann auch darum, manchmal abgefahren komplexe Förderanträge zu schreiben oder es geht auch mal darum, dass irgendwas schief geht und man investiert ja auch darin, ne, das Leben ist nicht nur schön, das Leben ist auch manchmal hart und es ist auch manchmal enttäuschend und es ist auch manchmal traurig und genau das gehört auch im Leben dazu und es gehört auch Fleiß dazu und auch Fleiß aufzubringen, einen gewissen Zeitraum zumindest, auch für Dinge, die man nicht möchte. Und bei uns jetzt, wir sind nun mal in Deutschland, Abschlüsse zählen, das heißt, wenn du keine Psychologin wärst, dann wäre dein Stellenwert deines Projektes ein ganz, ganz anderer. Und bei mir ist es das Gleiche. Wenn ich diesen Verein leiten würde und ich wäre kein Psychologe, sondern ich hätte das Studium abgebrochen, hätte gesagt, ich mache den Fokus auf Erlebnispädagogik
und so weiter. Weil ich nur was mache, was lustvoll und erfüllend ist. Ne?
Genau, dann kommt man halt auch nicht weiter. Weil man macht ja ein Investment damit auch in die Zukunft. Und man sollte sich nicht nur darum kümmern, wie geht es mir jetzt in diesem Moment. Natürlich sollte man sich darum kümmern, aber man sollte sich auch darum kümmern, wie geht es mir morgen, wie geht es mir nächste Woche, wie geht es mir in einem Jahr und wie geht es mir in 20 Jahren oder in 5 Jahren.
Ich glaube, was du ansprichst, ist total schön, weil es für mich eines der Dinge beinhaltet, was Tanzen ist. Denn wenn ich jetzt zum Beispiel tanze und ich tanze ja Salsa, ich tanze Salsa mit einer anderen Person, ja. Und jeder will einfach machen, worauf er Bock hätte. Ja, dann wäre das vielleicht auch schön, aber es wäre nicht Salsa. das heißt, Salsa braucht trotzdem einen Rahmen. Ja? Es gibt gewisse Regeln, es gibt gewisse Strukturen, an die du hältst. Und innerhalb dieser Strukturen ist es aber die Idee, so viel Freiheit wie möglich reinzubringen. Das macht ja das Ganze schön. Ich kann ja auch irgendwie eine Figur nach der anderen abklappern, aber dann entsteht keine Magie, dann entsteht nur eine Aneinanderreihung von Figuren. Ne? Und das ist so ein bisschen, wo ich glaube, wo wir Menschen immer nachstreben, nach diesen zwei Hauptbedürfnissen von Sicherheit und Freiheit. Und wenn du nur in der Freiheit bist, das heißt nur Dinge tust, die cool sind, nur Dinge schön und keine Ahnung, dein Leben nur Friede, Freude, Eierkuchen ist, ja, dann hast du vielleicht viel Freiheit, aber du wirst irgendwann mal an den Punkt kommen, wo du merkst, aber ich brauche keine Ahnung, finanzielle Sicherheit zum Beispiel oder irgendeinen Rahmen, irgendeine Struktur in meinem Leben, die mich trägt. Und wenn du aber genau das Gegenteil machst, wie du ja erzählt hast, was manche unserer Psychologie-Kommilitonen damals vielleicht gemacht haben, nur Struktur, nur in diesen Rahmen sein, nur das lernen, 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 damit wir irgendwie durchkommen und dir innerhalb dieser Sicherheit keine Freiheit gibt, wirst du irgendwann mal ausgebrannt sein. Das heißt, ich glaube, es geht auf der Suche nach deinem eigenen Weg um die Erfüllung dieser beiden Hauptbedürfnisse, Sicherheit und Freiheit. Und das kann aber für jeden auch unterschiedlich aussehen.
Und es ist ja auch beim Tanzen so, das ist eigentlich nochmal eine schöne Analogie zu dem, was wir eben vor ein paar Minuten gesagt haben. Wenn du jetzt die ganze Zeit dein Leben danach lebst, ne, wenn ich mein Abi fertig habe, wenn ich meinen Bachelor fertig habe, wenn ich meinen Master fertig habe, dann ist alles gut. Es ist ja auch beim Tanzen jetzt nicht so, du tanzt eine halbe Stunde und dann nach der halben Stunde sagst du, so und jetzt ist alles gut. Sondern es ist ja in dem Moment, wo du anfängst, es geht ja um den Prozess, es geht um das Hier und Jetzt. So, was erleben wir jetzt gerade? Und ich meine, wenn du tanzt, bitte korrigiere mich da, ja, ich meine, die Bereiche, in denen ich da aktiv bin, die, da geht's nochmal, da gibt's keine vorgegebenen Schritte, da ist es eher so, was will gerade in diesem Moment aus dir raus und das zu erspüren, aber wie weit denkst du da ins Vorne? Ich meine, du hast vielleicht den nächsten Schritt auf dem Schirm, du hast vielleicht auch noch vielleicht 30 Sekunden auf dem Schirm, aber denkt man da weiter als 30 Sekunden ins Vorne?
Nein, gar nicht. Gar nicht. Schaffst du auch nicht. Ne? Mhm. Absolut. Ja, und diese Bewusstheit ins Hier und Jetzt zurückzukommen, das ist ja etwas, was uns total abhanden gekommen ist. Ne? Was mir auch total abhanden gekommen ist und was ich total spannend finde für die Frage auch, wie findest du deinen Weg, ist zwar eine Vision vielleicht zu haben und gleichzeitig offen für den Ausgang zu sein und offen für das, was aber gerade ist. Also wir haben auch mit dem Flutando ganz, ganz viele Ideen, wo wir noch hinwollen und Möglichkeiten. Und nichtsdestotrotz gucken wir uns immer an, was ist jetzt hier, was können wir jetzt gerade machen, jetzt haben wir Corona. Ich hätte niemals in meinem Leben gedacht, dass ich mich irgendwie mit Videoproduktion irgendwie befassen muss. Ja? Das ist nicht mein Bereich. Und jetzt könnte ich sagen, naja, es ist nicht mein Bereich und es ist nicht das, was lustvoll und erfüllend für mich ist, weil eigentlich bin ich eine Tanzlehrerin. Oder ich kann sagen, es ist noch nicht mein Bereich. Spannend, dass mein Leben mir das jetzt gerade für die Füße gestellt hat und wie kann ich das jetzt für mich nutzen, um danach wieder Dinge zu machen, die erfüllend und lustvoll für mich sind.
Total. Ich meine, uns hat ja Corona auch vor eine krasse Herausforderung gestellt. Wir durften ja ganz, ganz lange keine Workshops geben. Jetzt dürfen wir und trotzdem werden uns nach wie vor sehr, sehr viele abgesagt. Und wir haben jetzt auch gesagt, wir werden an den, und wir haben zu Beginn ganz, ganz viele Leute gesagt, Sven, du musst direkt, du musst Webinare machen und so weiter. Im März, April kamen schon Leute auf mich zu. Und ich habe gedacht, nee, ey, ganz ehrlich, das fühle ich nicht so. Es geht um Kontakt, es geht um, ja, darum, mit anderen Menschen in einem ehrlichen Kontakt zu sein und die zu sehen und fühlen zu können. Und das ist ja auch das, wo Corona uns gerade so abspaltet. Wir dürfen uns nicht mehr fühlen, wir dürfen uns nicht mehr nah sein, es darf kein Körperkontakt sein und so weiter. Und ich habe mich dann sehr, sehr lange gesperrt dagegen zu sagen, okay, ich mache Webinare und jetzt, wo dieser zweite Lockdown-Light in Anführungsstrichen kam, habe ich jetzt auch gesagt, okay, vielleicht komme ich nicht drum rum. Und ich habe, sag dir ganz ehrlich, ich hatte da keinen Bock drauf. Und auch jetzt ist meine Lust darauf, diese Angebote zu digitalisieren, begrenzt gewesen, weil ich habe mich dann damit auseinandergesetzt und mir die Frage gestellt, was kann es mir geben? Was kann es mir persönlich geben? Und wir haben jetzt in Equipment investiert und mir macht das schon Spaß, auch mit so Equipment umzugehen. Und ich habe mir jetzt überlegt, boah, ich bin, glaube ich, ganz gut geworden in dem, was wir hier tun, im Seminare und Workshops geben und bilde darin Leute aus. Und vielleicht kann ich das auch irgendwann für Webinare tun. Und bin jetzt gerade dabei, das ist der Prozess, der wird sich, denke ich, mal ziehen bis Januar, Februar, denke ich, werde ich dafür brauchen, arbeite ich auch zusammen mit Thorsten dran. Aber dann werden wir alle Workshops, die es hier im Helden e.V. gibt, auch in digitaler Form anbieten können. Und ganz ehrlich, ein Stück weit freue ich mich auch darauf. Und es entstehen dabei ja auch so, ich nenne es jetzt mal, ich nenne sowas gerne Recycling-Produkte. Vielleicht machen wir noch einen YouTube-Channel. Einen YouTube-Channel, wo ich mich hinsetze und sage, ey, wisst ihr was, ich erkläre euch jetzt das Stanford Prison Experiment und meine Beziehung zu Philipp Zimbardo und welche verschiedenen Effekte auch in diesem Experiment drin stecken und was das auch mit deinem realen Leben zu tun hat. Also einen Mehrwert zu geben zu diesen Erklärvideos und einfach zu sagen, ey komm, ich setze mich eine Stunde hin und wir machen das ganz in Ruhe. Also ich stehe ja auch auf diese YouTuber, die wirklich sagen, komm, ich setze mich da eine Stunde mit dir hin und ich erkläre es dir von vorne bis hinten und das mache ich mit all den Experimenten, die wir in der Sozialpsychologie haben. Also du siehst sie ja sogar tatsächlich gerade, weil sie hier an der Wand stehen. Stanford Prison Experiment, Milgram Experiment, Bystander, Ash Konformitätsexperiment und so weiter. Mich einfach hinzusetzen und sagen, komm, ich gebe mein Wissen jetzt auf dieser Art und Weise weiter, genau.
Absolut.
Und das ist nichts anderes als ein Reframing der Situation.
Ja, ja. Und also ich glaube, das ist das, was helfen kann auf deinem Weg. Was ist der richtige Weg für dich oder was sollst du machen, ist zu gucken, wie kannst du einfach beide Sachen im Hier und Jetzt beeinflussen, Sicherheit und Freiheit. Und das kennt man aus allem. Ne? Also ich kenne das zum Beispiel aus Beziehungen, dieses Problem, dass wenn ich Single bin und in vollkommener Freiheit eigentlich die ganze Zeit nur nach dem nächsten Partner schaue und wenn ich dann...
Ist das so bei dir?
Das war auf jeden Fall bei mir so. Und dann, wenn ich einen Partner habe, manchmal so denke, ach ja, jetzt mal Single sein und hier mal diesen netten Menschen hier mal treffen, das wäre ja auch mal nett. Weil da bin ich jetzt wie in der vollkommenen Sicherheit und wünsche mir Freiheit und... Ich glaube, das, was mir so geholfen hat bei meinem eigenen Weg, ist herauszufinden, es gibt nicht diesen einen richtigen Weg. Ich glaube, das ist das Ding, dass wir Menschen irgendwie aufgewachsen sind mit der Idee, es gibt diesen einen richtigen Weg oder diesen einen richtigen Partner oder diesen einen richtigen Job und ich muss nur den finden und dann ist vorbei, ne? Und dann habe ich mein Lebensglück gefunden. Und das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass es diese eine Sache gibt, sondern es gibt eine Vielzahl an Möglichkeiten, aus denen du auswählen kannst und jeder hat seinen Preis. Ja, jeder hat ein anderes Verhältnis von Freiheit und Sicherheit und ich glaube sogar, ich wäre auch als Psychotherapeutin glücklich geworden. Ich hätte nur dann schauen müssen, wie ich innerhalb dieses 8 bis 18 Uhr Job trotzdem Freiheit haben kann. Jetzt bin ich in einem Job, der mir extrem viel Freiheit gibt. Ja, ich bin selbstständig, ich mache das alles alleine, ich kann aufstehen, wann ich möchte, ich kann ins Bett gehen, wann ich möchte, ich kann mir Urlaub nehmen, wann ich möchte und diese absolute Freiheit verlangt von mir aber auch Sicherheit und Struktur zu geben. Das heißt, obwohl ich das könnte, versuche ich jeden Morgen um 7:45, vielleicht sagen manche Leute, 7:45, voll spät, für mich ist das mega früh, ich versuche 7:45 jeden Morgen aufzustehen und jeden Morgen eine Stunde Sport zu machen und eine Viertelstunde Yoga und das jeden Tag zu machen, auch wenn ich keinen Bock drauf habe, weil ich merke, wenn ich das verliere, dann bin ich wieder in der absoluten Freiheit nur und mir fehlt dann die Struktur und mir fehlt die Sicherheit. Das heißt, egal in welchem Moment du gerade bist in deinem Leben und du suchst nach deinem Weg, schau, wie das Verhältnis von diesen beiden Bedürfnissen ist und brauchst du mehr Sicherheit oder brauchst du mehr Freiheit und wie kannst du das erfüllen? Vielleicht mit kleinen Stellschrauben, an denen du drehst.
Ja, und du hast jetzt gerade zu Beginn deiner Ausführung auch nochmal das Thema Entscheidung angesprochen, dass man auch Verantwortung übernimmt für die Entscheidung, die man getroffen hat, dass man sagt, okay, ich muss jetzt was tun, die ganze Zeit in der absoluten Freiheit zu bleiben und sich alle Optionen offen zu halten, wird dich nämlich auch nicht glücklich machen. Absolut. Das ist diese Analogie aus Peter Pan, das finde ich eigentlich sehr, sehr schön, weil Peter Pan ist ja bestimmt ein Begriff, die Geschichte. Und er ist ja unterwegs mit seinen Lost Boys. Und diese Lost Boys und Peter Pan, die leben die absolute Freiheit und wollen nicht erwachsen werden und die werden halt gejagt sozusagen von Captain Hook. Und die Analogie zu Captain Hook ist übrigens die Projektion von Peter Pan auf das Erwachsensein. Und das ist sehr, sehr spannend, weil Hook wird ja auch gejagt. Hook wird ja gejagt die ganze Zeit von diesem Krokodil. Und dieses Krokodil hat ihm ja den Arm abgebissen.
Ja, stimmt, erinnere
mich. Mit der Uhr. Und die Uhr tickt in dem Bauch dieses, im Körper dieses Krokodils tickt diese Uhr. Und das ist ein Symbol für den Tod. Tatsächlich wird Hook gejagt von dem Tod und Hook jagt dieser Jugend nach. Und Peter Pan versteckt sich vor diesem Erwachsenwerden. Und das ist so
voll
dieses.
Voll der Kreislauf, ne?
Es ist so dieses Spiel. Und er hat im Grunde Angst davor. Und da wären wir jetzt auch tatsächlich schon bei einer fast bei dem Stoizismus zu sagen: Memento Mori, sei dir deines eigenen Todes bewusst. Und was will ich eigentlich bis zum Ende auch dann geschaffen haben? Und ich finde, das ändert sich ganz oft auch im Leben. Du hast gesagt, du wärst auch als Psychotherapeutin glücklich gewesen. Und wenn ich da auf mich gucke und auf die Umwege, die ich gegangen bin, du hast ja auch gesagt, ne, ich wäre gerne Missionarin gewesen und dann warst du das Jahr in England und so weiter. Und wenn ich überlege, was ich für absurde Praktika gemacht habe, so als ich in der Hauptschule in der 10. Klasse war, hat irgendjemand zu mir gesagt, Sven, die und die suchen gerade noch Auszubildende, melde dich da mal. Weißt du, was der Job war, der mir da vorgeschlagen wurde? Ich solle in einem Restaurant als Restaurantfachmann arbeiten, weißt du, so. Aus heutiger Sicht fühle ich nicht. Und das Gute war, damals habe ich dann diesen einen Tag Praktikum gemacht. Die hätten mich tatsächlich genommen und ich habe damals Gott sei Dank die mündige Entscheidung getroffen zu sagen nein. Aber ich habe dann ja danach dann die Hörerhandelsschule besucht, habe dann eine Ausbildung gemacht zum großen Auslandskaufmann. Und das ist auch sehr spannend. Ich habe damals nie die bewusste Entscheidung getroffen, kein großen Auslandskaufmann mehr sein zu wollen. Ich habe mich einfach nur nicht so sehr reingekniet und habe halt viel Quatsch gemacht und ich hatte einen Wallpaper-Hintergrund an meinem Computer. Das war von Gregs Tagebuch und da war Greg abgebildet in der Mitte und vor und hinter ihm saßen Mitschüler und da drüber stand, irgendwann bin ich reich und berühmt, aber aktuell bin ich von Idioten umzingelt. Und das haben dann andere Mitarbeiter gesehen und ich hatte ein Gespräch mit der Geschäftsführung, wie ich es mir erlauben könnte, so etwas im Großraumbüro als meinen Hintergrund zu haben und so weiter. Und ich habe unbewusst damals schon tatsächlich dagegen gearbeitet, in diesem Unternehmen zu bleiben. Und die haben mich dann auch nicht übernommen. Und ich habe damals gedacht, boah, scheiße, wieso haben die mich nicht übernommen? Und habe dann gedacht, naja, egal, dann mache ich halt mein Abitur nach. Und darüber kam ich dann halt zur Psychologie. Und
ich habe so eine ähnliche Geschichte, fällt mir gerade ein, mit mit der Psychotherapeutenausbildung. Also ich war ja am Ende des Psychologiestudiums und ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, ich war ja nochmal in Australien, deswegen war ich ja noch ein bisschen später als alle anderen, als ich zurückkam, und dann habe ich im Master tatsächlich echt gechillt. Ja, weil da ging es eh nicht mehr um Noten. Ja, ich hatte ja meinen Master schon, ich musste nicht gucken, dass ich irgendwie, keine Ahnung.
Ich war im Master meistens nur in der Uni, um meinen neuen BAföG-Antrag abzugeben.
ich war, glaube ich, gar nicht in der Uni. Naja, jedenfalls, das klingt so, als hätten wir nicht studiert, ne? Ja, wir haben echt studiert, wir haben auch Sachen gelernt. Anyway, ich war am Ende des Psychologiestudiums, alle Leute hatten schon den Antrag für die Psychotherapeutenausbildung, hatten schon sich beworben in diversen Instituten und ich nicht. Ich habe das die ganze Zeit aufgeschoben und aufgeschoben und aufgeschoben. Und ich habe den Schluss meines Psychologiestudiums auch aufgeschoben, weil ich wollte nicht fertig werden. Ich hatte so das Gefühl, boah, und dann kommt dieses harte Leben, dann bin ich so wie Captain Hook, ja? Und dann ist eigentlich vorbei. Also habe ich so lange aufgeschoben, wie es ging. Und dann gab es auch keine Ausbildungsinstitute mehr, in denen ich mich bewerben konnte. Das heißt, ich habe dann halt aus der Not, ne, einen Tugend gemacht und habe mich dann Selbstständige gemacht, erstmal so als Trainerin und Coach. Und habe mir aber auch Vorwürfe gemacht. Kerstin, warum bist du so undiszipliniert? Warum hast du dich nicht vorher darum beworben? Und, ne, und all das. Und jetzt im Nachhinein denke ich mir, voll gut. Ja? Also hätte ich das nämlich nicht gemacht, also ich wäre Psychotherapeutin wahrscheinlich dann gewesen, dann hätte ich das alles so gemacht. Aber selbst mit meiner Aufschieberitis habe ich ja jetzt etwas gefunden, was mir gefällt. Und das ist vielleicht, was ich irgendwie den Leuten mitgeben möchte, die sehr selbstkritisch sind, die irgendwie sehen, irgendwie alle anderen schaffen Haus und Kind und Ehemann und Job und sie sind irgendwo noch anders. Ja, ich will gar nicht sagen, ja, ist doch besser, sei in der Freiheit, mach nur, was du willst, aber mach daraus aus der Not eine Tugend, ja. Und ich habe dann halt irgendwann mal gesagt, okay, jetzt stecke ich schon in dieser Situation, wo ich nicht weiß, was ich machen soll, dann mache ich was Abgefahrenes, Kreatives. Und das kam dann raus. Dann kam so eine Tanzschule raus, ne?
Und finde deinen Purpose. Also finde den Sinn. Was ist das, was du tun möchtest? Ich habe selber während des Bachelors noch, habe ich sehr, sehr viel aufgeschoben, sehr, sehr, sehr viel aufgeschoben. Und habe dann, ich war zu dem Zeitpunkt auch schon in der Ausbildung zum Hypnosetherapeuten und habe dann gedacht, boah, vielleicht solltest du eine Therapie machen, um irgendwie deine Prokrastination tatsächlich auszugucken. Und habe das dann gemacht. Und das Krasse war, das ist mir dann auch bewusst geworden, wenn es darum ging, bei diesen Hypnosetherapie-Wochenenden zu sein, ey, kein Problem, da konnte ich um 6 Uhr aufstehen, ich habe alle Sachen aber super akkurat erledigt. Wenn es darum ging, bei einem Teamtraining zu sein, ey, kein Problem, da bin ich teilweise um 4.30 Uhr aufgestanden, bin durch irgendwie NRW gefahren, um da dann um 9 Uhr auf der Fläche zu stehen. So,
aber gar, um 10 Uhr bei Markovic?
Ey, um 10 Uhr in der Vorlesung zu sein, ging einfach nicht. Und ich habe mir jetzt auch in letzter Zeit die Frage gestellt, was war eigentlich der Anlass, der dazu geführt hat, dass ich nicht mehr, dass das Aufschieben kein Problem mehr war. Und das war dann der Helden-EV, wo ich gemerkt habe, boah, ich bin in einer Gruppe von Leuten, die auch Bock haben, was zu verändern. Ich erlebe Freiheit und Kreativität in der Auslebung von dieser Mischung aus Sozialpsychologie und Erlebnispädagogik. Ich kann selber Seminare gestalten, ich kann das tun, was mir Spaß macht. Und dann habe ich nicht mehr aufgeschoben. Und jetzt zum Beispiel schiebe ich kaum noch auf. Es gibt so ein paar Baustellen. Jeder hat noch Baustellen in seinem Leben, ganz bestimmt. Bei mir ist zum Beispiel das Thema Post. Ich habe ein mega Thema damit, Post aufzumachen. Ich hasse das, ne? Weil man in der Post, ne, ich sag mal so vor 30, 40 Jahren, ne, wo die Leute sich noch keine E-Mails geschrieben haben, da war es so, ne, da hast du auch mal einen Liebesbrief per Post gekriegt. Oder Leute haben dir aus dem Urlaub was geschickt. Oder jemand hat, um mit dir in Beziehung zu
finden. Wir schreiben dir nur die Behörden und
das Finanzamt. Wir schreiben nur das Finanzamt. Und ohne Scheiß, so, ich habe schon eine Phobie davor, diese Briefkasten aufzumachen. Ja. Ne? Und da ist halt nie was Geiles drin. Ne, da ist entweder Werbung drin oder Rechnungen. Und in meinem Fall, ne, ich habe es mittlerweile im Griff. So, ich gucke dreimal die Woche da rein. So, das ist irgendwie das Ziel, was ich mir gesetzt habe. Das kriege ich auch ganz gut hin. Aber ey, es gab Zeiten in meinem Leben, da habe ich das so ausgeblendet und dissoziiert. Da habe ich einen Monat nicht in die Post geguckt. Und dann war das so richtig, da meinte, okay, heute ist der Tag, heute machst du den Briefkasten auf. So, dann hab mir wieder auf dem Schirm gehabt und dann dachte ich nur so, oh mein Gott. Und dann lachen.
Richtig witzig.
Also, ne, die Frage ist, was prokrastiniere ich? Und oftmals prokrastinieren wir die Dinge, die wir nicht wirklich wollen. Damit meine ich jetzt nicht irgendwas, was auch schon vielleicht in einem psychotherapeutischen Bereich relevant ist. Leute, die jetzt zum Beispiel eine krasse Depression haben und aus diesem Grund aufschieben, das kann dann auch natürlich nochmal was anderes sein, wenn dir so dieser Antrieb fehlt. Aber ich finde, wenn du einen Sinn hast und die Dinge dir Spaß machen und zumindest zum Teil lustvoll sind, dann schiebt man auch nicht auf.
Ja.
Ja, wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, dass man auf Umwegen irgendwie manchmal Schätze findet. Da würde ich dich nochmal fragen, gab es denn noch Abzweigungen auf deinem Weg, die du genommen hast, wo du sagen würdest, die bereue ich heute oder die waren nicht sinnvoll?
Ich glaube, ich habe irgendwann, also in mir, ich habe glaube ich auch so eine starke kognitive Dissonanz aus, ich mache mich immer fertig, wenn ich irgendwelche Entscheidungen getroffen habe und danach merke, scheiße Kerstin, was hast du denn da gemacht und warum hast du das gemacht und das war, ne, wie ich hatte dir eben erzählt, bei meinem allerersten Vorstellungsgespräch für einen Psychologiejob, den ich erstmal auch neben dem Flotando hatte, da habe ich wahrscheinlich so viel Geld verlangt, ja. Mhm. Und ich habe den Job erstmal nicht bekommen. Ich habe mich danach so fertig gemacht. Und dann, ach Kerstin, warum hast du das gemacht? Bla. Das auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist in mir irgendwie so ein Urvertrauen. Das ist etwas, was ein Schatz ist aus meiner Familienprägung. Ein Urvertrauen, dass alles schon irgendwie kommt, wie es kommen soll. Ne? Oder beziehungsweise, dass egal in welcher Situation ich bin, ich das Beste draus machen kann. Und deswegen, wenn du mich fragst, gibt es irgendwas, was ich anders machen würde, mit dem Wissen von heute, ja, absolut. 1000 Dinge, die ich anders machen würde, mit dem Wissen von heute, zum Beispiel, keine Ahnung, hätte ich das ganze Wissen über Beziehungen, was ich jetzt habe, wäre ich wahrscheinlich noch mit meinem ersten oder zweiten Freund zusammen, ja.
Ohne Witz, das habe ich letztens auch gedacht. Da bin ich auf dieses Thema gestoßen, dass wir in einer Beziehung, wenn wir da längere Zeit drin sind, den Partner nicht mehr in seiner Ganzheit, oder die Partnerin halt, nicht mehr in seiner Ganzheit wahrnehmen, sondern wir nur noch die einzelnen Teilaspekte sehen, die uns stören und wir wieder an den Punkt kommen müssen, wo wir auch wieder die Dinge sehen können, die wir damals, weswegen wir uns auch in diese Person verliebt haben, weswegen wir die Entscheidung getroffen haben, darum möchte ich mit dieser Person zusammen sein. Mhm. Mein Vater hat gesagt, letztens, der hat gesagt, Sven, irgendwann, wenn du sehr, sehr lange in einer Beziehung bist, dann liebst du jemanden nicht mehr weil, sondern obwohl. Oder trotz. Mhm. Oder und auch gerade wegen des Trotzes, wegen dieser Dinge. Und an diesen Punkt aber zu kommen, zu sagen, okay, die erste Verliebtheit verfliegt und dann sehe ich diese negativen Dinge, da muss man wieder rauskommen. Oder auch wenn man von seiner Partnerin oder von seinem Partner in irgendeiner Form gekränkt worden ist. Mhm. Was natürlich in einem gewissen Zeitraum auch mal passiert, wenn man so eng beieinander ist. Mhm. Da dann auch zu sagen, ey, ich kann das verzeihen und so weiter. Und also das, was das Thema Beziehung angeht, würde ich dir definitiv recht geben. Da habe ich auch einiges dazu gelernt, wo ich heute sagen würde, okay, das müsste heute nicht mehr so laufen.
Genau, und das Spannende ist, also auch wenn ich sagen würde, ich würde mir manchmal wünschen, ich hätte es anders gemacht oder ich hätte das Wissen von heute damals angewandt, bereue ich es nicht, weil ich weiß, nur durch diese Erfahrungen habe ich das Wissen, was ich heute habe. Das ist ja das Ding, ne? Und das kannst du auf Beziehung, das kannst du auf Beruf anwenden. Deswegen gibt es nichts, wo ich was bereue, sondern es gibt viele Dinge, wo ich sage, blöd gelaufen, will ich nächstes Mal besser machen, will ich lernen und dieses Wissen dann nutzen, um noch erfüllter und noch besser leben zu können.
Und ich finde, manchmal bietet einem das Leben auch auf diesen Umwegen, ich mach's jetzt mal so, hast du mal Computerspiele gespielt?
Oh ja.
Was hast du gespielt?
Age of Empires spiele ich gerade die ganze Zeit mit meinem Ehemann.
Ach geil.
Ich liebe Age of Empires.
Okay, hast du mal ein Rollenspiel gespielt?
Was ist ein Rollenspiel?
Sowas wie Witcher oder, also in manchen Spielen kriegst du so Quests, das heißt, du gehst irgendwo lang, sprichst jemanden an und der gibt dir eine Herausforderung. Mhm. Und ich glaube, dass es auch in unserem normalen Leben so ist, dass du manchmal auch so Quests bekommst, das würde man jetzt nach Joseph Campbell, wäre das der Ruf des Helden. Mhm. Und ich erinnere mich daran, da war ich 21, ich hatte sehr spät meine erste Freundin oder 20 und wir waren auch nur ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr zusammen und dann hatte sie sich getrennt und war direkt mit meinem damaligen besten Freund zusammen. Und ich bin in ein so tiefes Loch gefallen und ich war ein halbes, Dreivierteljahr wirklich Game Over. Also meine gesamte Wahrnehmung hat sich einmal massivst verrückt. Die war anders. Und dann habe ich gesagt, boah, ich muss irgendwas mit meinem Leben machen. Und dann habe ich angefangen, durch Zufall, habe ich bei YouTube Poetry Slams gesehen. Mhm. Wurde mir vorgeschlagen. Und ich weiß noch, das war in Paderborn, ist ja das Residenz. Mhm. Und wir sind da ab und zu abends feiern gegangen. Und dann war ich mit einem Kumpel da und wir hatten noch ein paar Bier bei mir getrunken und haben uns dieses Poetry Slam Video angeguckt. Ich weiß das noch. Ein Kanake sieht rot von Süleyman Masomi. So den Text hat er da gebracht. Und dann habe ich dieses Video gesehen und wir haben uns noch ein paar andere angeguckt und dann gehen wir abends ins Resi Und ich bestelle ein Bier und gucke nach rechts. Und wer steht neben mir? Ist Süleyman Masumi. Und ich gucke den an. Ich sage, Digga, sag mal, bist du nicht der, den ich eben bei YouTube gesehen habe? Und er so, ja. Also, ne, das und das sind die Texte, so, ist richtig. Ich so, boah, ich gebe dir erstmal ein Bier aus. Und dann habe ich den halt interviewt irgendwie zu dem Thema Poetry Slam und sagte, tritt doch mal selber bei ihm auf. Ja, und das war tatsächlich wie so ein Quest-Angebot, das ich gekriegt habe, wie so ein Ruf. Und dann habe ich gesagt, okay, und dann habe ich Poetry Slams besucht. Und ich glaube, ich bin bei meinem zweiten oder dritten Besuch schon selber aufgetreten und habe dann ganz knapp das Finale verpasst und habe dann den zweiten oder dritten dann auch gewonnen. Und dann ging eine Reise los für mich, wo ich 3, 4, 5, 6 Jahre, ja, wirklich auch 3, 4, 5 Mal die Woche auf irgendwelchen Poetry Slams war, wo ich an den deutschen Meisterschaften teilgenommen habe, wo ich an den NRW-Meisterschaften teilgenommen habe und wo ich meine Fähigkeit, Geschichten zu erzählen, geschult habe, meine Fähigkeit geschult habe, vor Menschen zu sein. Und irgendwann war diese Reise für mich, und zwar auch ganz gefühlt, ich weiß das noch, ich stand auf der Bühne hier im Theater in Bielefeld und bin auf die Bühne gegangen, habe den Text gelesen, bin wieder runter und habe gemerkt, ich fühle es nicht mehr. Ich fühle es einfach nicht mehr. Und ich hatte zu der Zeit schon die Erlebnispädagogik und habe gemerkt, ich möchte Persönlichkeitsentwicklungsprozesse bei Menschen anstoßen und nicht Menschen zum Lachen bringen. Und habe auch so ein bisschen diese witzige Seite an mir, die ich glaube ich heute immer noch habe, aber ich habe die ein bisschen zurückgestellt. So, sie darf da sein, sie kriegt auch ihren Raum, aber ich habe nochmal eine ernsthafte Seite dazu gewonnen. Und das wäre alles aber nicht passiert, wenn sich damals mit 20 dieses Girl nicht von mir getrennt hätte. So, das heißt, ich glaube, dass man auf diesen Umwegen manchmal auch einfach was findet, was einem den Weg dann auch weisen kann. Und wenn es auch nur, ich sag mal, Poetry Slam war für mich eine Nebenquest. Das war so nebenbei.
Es war nicht der Endgegner.
Es war auf keinen Fall der Endgegner, aber es war ein super, super schöner Ausflug. Ne? Und
den du gebraucht hast für was anderes. Ne?
Ja.
Und das finde ich halt so spannend, wenn du das so erzählst, weil was als du mich gefragt hast, ne, zum Thema eigener Weg, habe ich so in meiner Vergangenheit, in meiner Geschichte auch überlegt, so, was gab es vielleicht für kleine Quests, die ich hatte oder Dinge, die mich beeinflusst haben, warum ich heute bin, an dem Punkt, wo ich heute bin. Und das ist so etwas, wo ich auch die Zuhörer ermutigen würde, zu schauen, okay, was gibt es eigentlich in eurer Familie an Werte, an Geschichten, was hat dich da geprägt? Denn bei mir zum Beispiel war es so, ich hätte niemals gedacht, dass ich irgendwann ein Unternehmen haben werde, weil ich auch panische Angst vor Behörden habe. Also diese Sache mit den Briefen, was du erzählst, habe ich genauso. Und meine Lösung ist, mein Ehemann darf die immer öffnen und mir sagen, es ist nicht schlimm. Du musst nur eine Mahnung von 15 Euro bezahlen. Aber für mich ist es immer, ich muss irgendwas öffnen.
Und ich bin mittlerweile, dann muss ich halt, ich habe mal eine Rückzahlung verpasst und habe eine Mahngebühr gekriegt in Höhe von 150 Euro. Und ich habe nur gesagt, ja, okay, das ist einfach jetzt auch das Produkt meines Verhaltens.
Ja, ja.
Dann ist das jetzt einfach so.
Und dann
so.
Macht man es einfach und fertig. Ja. Ja. Das hatte ich mit dem Parkticket auch, 50 Euro für einmal einfach Parkuhr überziehen. Anyway, ich habe dann in meine Vergangenheit hineingeschaut und mittlerweile ist es für mich gar kein Wunder, dass ich ein Unternehmen führe. Denn zum Beispiel habe ich gemerkt, meine ganze Familie hat immer Unternehmen geführt. Also meine Mutter zum Beispiel hat ein Restaurant in Aachen, mein Bruder führt eine Sportschule und als meine Eltern in Kolumbien noch waren, haben die eine Cafeteria geführt und mein Vater hat auch meine Bäckerei geführt. Und wenn ich in die Familie von meiner Mutter reinschaue, haben alle irgendwelche Unternehmen geführt, ein Café oder irgendetwas. Meine Großmutter hatte ein Brautmodengeschäft, ja. Und gleichzeitig war also in mir so ein, ey, ich will irgendwie was machen, was Eigenes haben, anscheinend immer drin, obwohl ich es nicht gespürt habe. Und aber eine panische Angst vor Behörden. Ich habe eine panische Angst vor Behörden, wirklich, das ist, glaube ich, ein bisschen pathologisch.
Aber für die Leute vom Finanzamt, die uns jetzt zuhören, dann sollten die uns einfach mal in Ruhe lassen.
Das wäre mein Traum. Und die habe ich auch von meiner Geschichte mitbekommen, nämlich von meinem Vater, denn er ist mit dieser Wäscherei, die er damals gehabt hatte, total auf die Fresse geflogen. Das hat gar nicht geklappt und mein Vater hat dann eine Angst vor Selbstständigkeit entwickelt. Also habe ich diese beiden Schätze mitbekommen von mach ein Unternehmen und hab Angst, ein Unternehmen zu führen und beides schlägt in meiner Brust und das und ich fand es halt spannend, weil ich so dachte, ah ja, deswegen will ich das immer machen und deswegen stehe ich mir aber auch manchmal im Weg. Und kann das irgendwie nicht leben, weil ich auch aus meiner Familie vielleicht Prägungen bekommen habe, die negativ sind. Was ich versuche jetzt zu machen, ist zu schauen, welche Prägungen sind positiv und welche nehme ich an und freue mich darüber und welche Prägungen darf ich auch netterweise zurückgeben und sagen, Papa, das ist deine Angst. Es ist schade, dass das mit der Wäscherei nicht funktioniert hat, aber es ist deine Angst und wir sind in Deutschland und ich bin ein anderer Mensch und ich habe mehr Wissen als du und vielleicht werde ich das dann doch schaffen. Und wenn ich auf die Fresse fliege, dann werde ich dankbar sein, weil ich gemerkt habe, und du bist nicht dran gestorben. Auch das ist eine Prägung, die ich mitbekommen habe. Ne? Und eine andere Prägung, die mir bei der Vorbereitung eingefallen ist, als du mir die Frage gestellt hast, ist, dass mein Vater ein Pastor ist. Ja, das heißt, ich habe meinen Vater sehr früh als Kind immer auf einer Kanzel erlebt, wo er rhetorisch stark irgendwelche Predigten gehalten hat. Und was ich immer cool fand an meinem Vater war, dass er nicht langweilig war. Auch wenn ich mit meinem Vater bis heute und auch damals nicht einer Meinung war, viele Predigten, die er hatte, er ist so oldschool Baptist, ja. Ich habe es geliebt, wie er rhetorisch stark seine Meinung, seine Geschichten vertreten kann. Und er konnte unheimlich gut Geschichten verpacken und reden und labern, ja. Und spannenderweise sehe ich mich jetzt wieder, wo ich es als Coach zum Beispiel, wir haben so Coaching-Talks wie ein Podcast bei Instagram und letztens habe ich mich zugehört und habe gedacht, ich rede mit meinem Papa, ja, mit den gleichen Geschichten und der gleichen Mimik und die gleiche Gestik und dann sagen, cool, dass du mir das mitgegeben hast und gleichzeitig und die Prägung und diese krasse, starke Religiosität, die mich auch ganz lange geprägt hat, die gebe ich dir zurück. Danke, die hat mir auch zum Teil geholfen, die hat mir ein Urvertrauen, ein Gottvertrauen gegeben und da, wo sie mich eingeschränkt hat, das habe ich wieder zurückgegeben. Und ich glaube, das ist so super spannend, wenn du deinen eigenen Weg gehst, ist, guck, welche Prägungen du bekommen hast und nutz die positiven Geschenke daraus, also dieses positive emotionale Erbe, nutz das für deinen eigenen Weg.
Stark. Cool. Ich finde, dass, wenn man sich so auf den Weg begibt, Und man sagt, ich finde meinen Weg und ich gucke auch, wie du gerade gesagt hast, ich gucke auch, wo komme ich her und so weiter, ist es ja oft so, dass man den Weg nicht alleine geht. Ich habe ja schon mal versucht, mich selbstständig zu machen, tatsächlich vor dem Helden e.V. Das ist aber nicht über das Machen einer Website hinausgekommen, weil auch die Person, mit der ich das gemacht habe, das hat einfach nicht so gut gepasst. Und ich hatte während des Studiums schon sehr, sehr früh dann auch den Wunsch, okay, ich will das irgendwie machen. Und erst als wir uns dann in dieser in diesem Konglomerat wiedergefunden haben von Thorsten, Jan und mir, waren genug Dinge da, oder genug Leute da mit entsprechenden Fähigkeiten, die so funktioniert haben gemeinsam, dass dieses Projekt möglich war. Deswegen glaube ich, dass es sinnvoll ist, die richtigen Weggefährten auch zu finden. Ich glaube, dass wenn man seinen Weg geht, dann geht man den nicht alleine. Und man hat, wenn man den ganzen Weg des Lebens sieht, gibt es natürlich Leute, die begleiten ein Stück, es gibt Leute, die begleiten einen lange. Aber ich glaube ehrlich gesagt, dass niemand einen ein ganzes Leben lang begleitet. Also man muss sich einfach bewusst machen, die Großeltern, die Eltern, die also werden irgendwann nicht mehr da sein. Und auch Freunde, die man findet, die haben einen am Anfang nicht die ganze Zeit begleitet, die sind irgendwann dazugekommen. Und man kann natürlich wünschen, dass die bis an das Lebensende bleiben. Das ist natürlich schön, wenn man die gefunden hat. Aber die Erfahrung zeigt ja, dass viele Freunde das nicht tun, dass sie irgendwie in einer gewissen Lebensphase ein Stück des Weges mit einem gehen und dann wieder weg sind. Was würdest du denken? Wie findet man die richtigen Weggefährten, die einen ein Stück des Weges begleiten dürfen?
Voll die spannende Frage. Ich glaube, für viele, die jetzt zum Beispiel auch das Flotando sehen und sehen, wie groß das ist und sagen, oh, wie hast du das geschafft? Und ich hatte ja keinen unternehmerischen Background. Ich war Psychologin, ich hatte keine Ahnung von Finanzsachen, von Bürokratie, von Webseitengestaltung. Dass das alles klappt und dass das so professionell nach außen aussieht, obwohl es manchmal ein bisschen chaotisch im Hintergrund ist, hat damit zu tun, dass ich ein starkes Netzwerk an Freunde habe, denen ich diese Vision erzählt habe und die einfach da waren und gesagt haben, natürlich unterstütze ich dich. Wir haben zum Beispiel ganz am Anfang umgebaut, das Flotando, und aus einem Raum zwei Räume gemacht und all das. Und das ging nur, weil mein Ex-Freund zum Beispiel als Tischler und Architekt mitgeholfen hat und der Freund von der Freundin, der Tischler war, und dann hatten wir noch jemand, der sich gut auskennt mit Malen und hat alles gestrichen und all das. Und ich hatte auf einmal so viele Menschen, die mir geholfen haben, ohne irgendwas dafür zu wollen, und zwar aus dem Grund, weil ich denen irgendwann mal auch geholfen habe. Und deswegen wäre mein Tipp an Leute, sagen, okay, ich will irgendwie, wie finde ich die richtigen Weggefährten, ist, sei du doch mal der richtige Weggefährte für jemand anderes. Investiere in Menschen, investiere in Freundschaften. Nicht, natürlich nicht mit den Gedanken, ah ja, irgendwann mal können die für dich gut sein, das war niemals mein Gedanke, aber ich habe einfach immer Menschen geliebt und gemocht und ich war gerne immer mit Menschen unterwegs und deswegen war es kein Problem. Die haben nicht einmal gefragt, oh ja, aber musst du mir aber 100 Euro geben, sondern die haben gesagt, natürlich Kerstin, ja, was brauchst du, ne? Und ich bin da. Und ich war nicht immer die beste Freundin, das wissen wir auch nicht so machen, als ob ich irgendwie, keine Ahnung, immer für alle immer da gewesen war, aber das war so zum Beispiel auch gerade im Studium etwas, wo ich sehr viel Zeit investiert habe, war einfach in meinen Freundinnen. Mir war immer klar, die haben Priorität in meinem Leben und wenn es jemand schlecht geht, dann nehme ich mir die 3 Stunden Zeit anzuhören, warum der Freundkreis so kacke ist, ja. Und das hat sehr geholfen. Deswegen investiere in Freundschaften, investiere darin, ein guter Weggefährte für andere zu sein und rede über deinen Traum, rede über deine Vision. Ich hatte auch vor dem Flotando hatte ich ja auch eine kleine Selbstständigkeit, eine kleine Idee mit meiner Mitbewohnerin. Die hatte ja auch lösungsfokussierte Beratung gemacht und wir haben dann zuerst in unserem Wohnzimmer eine Coaching-Praxis gehabt, ja. Und so ein bisschen, was du sagst, das ist nie über eine Webseite hinausgegangen. Wir hatten auch eine Webseite, wir hatten erste Coaches und erste Kunden. Aber letztendlich, es war ein geiler Start, aber es ist nicht zu Ende gegangen. Und ich hatte danach so ein bisschen das Gefühl, scheiße, weil ich auch vielen Leuten davon erzählt habe, Wechselschritt und das wird, ich hatte danach das Gefühl, versagt zu haben, ja, mit ihr. Zusammen, wir hatten so diesen Traum, wir haben es visualisiert und wir wollten, ne, unser Leben lang zusammen auch bleiben und wohnen und unsere Coaching-Praxis haben und wir haben versagt, ja. Und dann habe ich gedacht, irgendwann mal, nee, haben wir nicht. Das habe ich gebraucht für eine gewisse Zeit, um überhaupt das Selbstbewusstsein aufzubauen, etwas Größeres haben zu können. Und da habe ich Dinge gelernt, die ich für jetzt brauche. Und selbst wenn es nicht geklappt hat, ist es kein Verlust. Und ich glaube, davor haben Menschen Angst, anderen Leuten ihre Visionen und ihre Träume zu erzählen. Und dann klappt es nicht, weil dann sind sie vielleicht eher gesichtslos. Ja, oder, oh, was denken die anderen, wenn ich versagt habe? Und das finde ich schade, weil wir versagen nicht. Wir finden nur höchstens heraus, das war es noch nicht oder das war nur eine Nebenquest und es war noch nicht der Endgegner.
Und ich glaube auch, dass wir, um die richtigen Weggefährten zu finden, wir auch als Wanderer zu erkennen sein müssen. Das ist ja das, was du sagst, wenn du sagst, erklär den Leuten, wo du hin willst. Und dann werden sich Leute zu dir gesellen, die auch dahin wollen. Und ich glaube, dass wir, wenn wir das als Weg bezeichnen wollen, den man so geht, dass wir nicht mit Auto unterwegs sind. Wir sind nicht mit dem Fahrrad unterwegs. Wir sind recht langsam unterwegs. Und ich glaube, dass die Leute, die versuchen, mit dem Auto unterwegs zu sein oder mit dem Fahrrad, die verpassen viel. Mhm. Ich glaube, wir sind zu Fuß unterwegs und sei als Wanderer zu erkennen, bedeutet 2 Sachen. Wie gesagt, zum einen bedeutet es, dass sich Leute zu dir gesellen, die den Weg mit dir gehen wollen und die vielleicht auch gute Tipps haben, die den Weg vielleicht auch schon gegangen sind. Mhm. Es bedeutet aber noch was ganz anderes und zwar, dass wenn du in Not gerätst auf diesem Weg oder wenn du vor Schwierigkeiten stehst, dann bist du mit deiner orangenen Trekkingjacke im Schnee erkennbar dafür, dass wenn der Hubschrauber vorbeikommst. Mhm. Wenn du dich in weiß gekleidet hast, dann wird man dich in dieser Schneelawine nicht mehr finden. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, dass die Leute wissen, ab wann braucht diese Person eigentlich auch Hilfe. Mhm. Was sind seine oder ihre Ziele?
Und dann nicht so stolz zu sein, Hilfe anzunehmen. Das ist nämlich der Punkt.
Ja.
Also ich sehe das bei vielen anderen Leuten, dass sie manchmal irgendwie, wo ich manchmal sage, warum hast du mich nicht angerufen? Ich hätte dir auch helfen. Ah, ich wusste nicht und ich wollte dich irgendwie nicht nerven. Und das ist auch etwas, was ich, warum auch, also doch, ich weiß, woher das kommt. Ich hatte nie Schwierigkeiten, Hilfe anzunehmen. Und das hat auch mit meiner Familiengeschichte zu tun. Ich bin die Jüngste in der Familie. Ich bin das Küken. Ja, ich habe einen 10 Jahre ältere Schwester, einen 8 Jahre älterer Bruder. Und es war für mich vollkommen okay, ständig auf die angewiesen zu sein, weil ich war die Jüngste. Das ist, die Jüngste zu sein, hat echt viele Nachteile. Das war aber ein Vorteil. Und ich sehe zum Beispiel an meinem Bruder, den ich super liebe und dass ich diesen Podcast wahrscheinlich nie anhören wird, weil er viel zu lang ist. Für ihn ist es super schwierig, Hilfe anzunehmen, weil er die Prägung hat, ich bin ein Mann und ich komme aus Kolumbien und ich muss alles selber schaffen. Und er war ja immer der Ältere. Das heißt, er hatte niemanden, auf den er sich verlassen konnte. Und das ist so spannend, finde ich, wie uns das halt prägt. Und genauso wie bei mir es Dinge gab, die negativ waren. Zum Beispiel, ich hatte die Prägung, ich bin das Küken, ich schaffe nichts alleine. Ich muss immer bei jeder Entscheidung alle Leute fragen, weil ich Angst habe, Entscheidungen zu treffen. Und das war etwas, wo ich lernen musste, da diese Prägung, die muss ich loslassen, weil als Unternehmerin kannst du nicht ständig 100 Leute nach ihrer Meinung fragen, weil dann kriegst du 200 Antworten. Und das, was zum Beispiel, wo ich bei meinem Bruder sehe, was er als Ausprägung weggeben muss, ist dieses, ich darf keine Hilfe annehmen, ich muss alles selber schaffen, weil ich bin ein Mann. Ja? Das ist die Prägung, die er bekommen hat und die ihm meiner Meinung nach auch manchmal im Wege steht.
Ich war letztens in einer gestalttherapeutischen Ausbildung und da wurde die Frage gestellt, wenn ihr Unterstützung braucht, seid ihr euch sicher, dass ihr die auch bekommt? Mhm. Und dann sollte man für sich überlegen und das dann äußern. Und da waren so viele Leute, die gesagt haben, nee, ich habe irgendwie das Gefühl, ich muss das alleine erledigen.
Spannend. Und ich hatte das nie.
Ich hatte das auch nie. Ich habe ohne Witz so, wenn ich jetzt irgendwie das Gefühl habe, okay, ich brauche Unterstützung, sei es jetzt mal auf eine emotionale Art und Weise, dann könnte ich meine Eltern anrufen, ich könnte meine Freunde anrufen und ich wüsste direkt diverseste Leute, die sagen würden, ey Sven, kein Problem, ich bin da. Und auch bei finanzieller Unterstützung wären da Leute, die mir helfen würden, wo ich weiß, die haben den Background. So, Thema Finanzamt. Ich musste jetzt 3.000 Euro nachzahlen und habe so gemerkt, okay, das wird jetzt knapp. Mm. Und dann habe ich einen Kumpel angerufen und der hat gesagt, kein Problem, überweise ich dir heute. Mm. Und dann habe ich gesagt, wann willst du das wieder haben? Und er hat gesagt, das ist mir egal, ob du es mir zurückzahlst oder ob du es mir nicht zurückzahlst. Also ich werde es ihm natürlich zurückzahlen, aber es ist ihm, er sagt, ja, dann entscheid du. Mm-hmm. Ne? Und ich habe ihm jetzt letztens gesagt, so, ich würde es jetzt gerne überweisen. Und dann hat er gesagt, wieso? Du hast doch jetzt gerade erst wieder das Geld. Behalt's doch erstmal noch und guck erstmal, wie sich's bei dir so entwickelt. Das ist jetzt auch gerade Corona und so weiter. Ich brauch's gerade wirklich nicht. Wo ich gedacht habe, boah, Alter, wir reden von 3.000 Euro. So, nimm die doch jetzt zurück, ne? Und da bin ich sehr, sehr froh. Und da muss man, wie du schon sagtest, auch über seinen eigenen Schatten springen. Und das hat auch nochmal was mit unserer männlichen und weiblichen Prägung zu tun.
Absolut.
Und das wäre auch nochmal, was man sich nochmal angucken kann auf der Frage, was ist dein eigener Weg? Ich meine, beim Tanzen ist es ja bei euch schon wahrscheinlich in der Regel so, dass Frauen mit Männern und Männer mit Frauen tanzen. Mhm. Glaubst du, es gibt nochmal Unterschiede zwischen den Geschlechtern, wenn es darum geht, seinen eigenen Weg zu finden?
Ich glaube auf jeden Fall. Ich glaube, beide Geschlechter haben positive wie negative Prägungen bekommen. Ja? Die Prägung, die ich habe als Frau, die aus einer lateinamerikanischen Kultur kommt, plus religiösen Kultur, die mir geprägt hat, dass der Mann alles zu sagen hat und dass ich schön meinen Mund halten soll. Und ich weiß zum Beispiel, ich habe hier eine sehr laute Lache, ich versuche bei Podcasts immer nicht so laut zu lachen, weil ich weiß, das kreischt immer. Mein Papa hat mir immer gesagt, wenn ich so laut gelacht habe, Kerstin, nicht so laut lachen, mach nicht so einen Lärm, ja? Sei nicht so laut. Und mittlerweile habe ich gemerkt, so dieses Laute an mir ist Leben, ist das, was womit ich auch manchmal charismatisch auftreten kann. Aber diese Prägung hatte ich, dass ich als Frau gefälligst nichts zu sagen habe, ja, oder wenig zu sagen habe. Und